Hallo und herzlich willkommen zum Yid Podcast, dem Podcast für Social Media, Kirche, Glaube und digitale Kirche. Eine neue Kurzfolge von uns und zu Gast ist heute Chris. Chris von den Netztheologen, auch aus dem Yid-Netzwerk. Hi Chris, schön, dass du da bist.
Hallo Claudius, danke für die Einladung.
Wir wollen heute über eine Klage, eine Verbandsklage gegen Meta sprechen, also etwas, was uns alle betreffen könnte. Meta-Plattformen wie Facebook und Instagram sind betroffen. Aber zuvor will ich erstmal noch klären, die Netztheologen, was sind das eigentlich, damit das alle HörerInnen auch nochmal mitkriegen.
Genau, wir sind ein Podcast im Yid-Netzwerk. Roman und ich reden da über Technik, Zukunftsvisionen, Sachen wie KI und so weiter. Und was daran das Besondere ist, wir verschränken das sozusagen mit dem christlichen Glauben und christlichen Perspektive. Also welche Wechselwirkung hat das eben, wenn man eben gläubig ist oder sei das jetzt moralisch oder philosophisch oder vielleicht auch für den Glauben oder so Sachen wie Jenseitsvorstellungen und so weiter. Hört gerne mal rein.
Ja, große Empfehlung gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Instagram übrigens und diversen anderen Social-Media-Kanälen wird das begleitet. Du hast schon gesagt, Roman, kein Nachname, Chris, kein Nachname, aber wer auf die Website schaut, sieht euch auch mit Anonymous-Masken. Das hat auch was mit dem Thema Daten und Internet zu tun. Kannst du das mal ganz kurz skizzieren? Ihr habt eine ganze Folge dazu gemacht, die ich sehr empfehle, aber vielleicht ein paar Sätze dazu, wie du zum Thema Daten und Internet stehst.
Internet finde ich natürlich gut und Darwin grundsätzlich auch. Aber
ja, vielleicht kann man ganz kurz sagen, du hast auch eine Vergangenheit, ne? Also du bist jetzt nicht ganz unversiert in diesem Bereich.
Ja, richtig. Ich habe das schon immer gemacht und beruflich auch. Ne? Ich arbeite in der Cybersecurity und da weiß man so ein bisschen, was mit diesen Daten passieren kann und wie man für Möglichkeiten das eröffnet, wenn man die dann auch kombiniert. Und dann sind wir fast ja auch schon mit im Thema drin. Ja, beispielsweise werden natürlich Profile erstellt. Das hat bestimmt jeder und jede mittlerweile mal gehört. Und die können dann verschränkt werden. Ja, das heißt beispielsweise, ich like oder gucke gewisse Videos bei zum Beispiel Instagram oder TikTok und dadurch wird natürlich ein gewisses Profil erstellt. Die meisten Leute haben sicherlich auch schon mal die passende Werbung dazu gesehen. Und da gibt es natürlich viele harmlose Sachen, die passieren können, aber eben auch nicht so harmlose, insbesondere wenn es dann schützenswerte Daten betrifft, zum Beispiel Religion, Sexualität, aber auch so einfache Dinge wie Gesichtsprofile. Ne? Wenn ich viele Bilder von einer Person habe, auf die ich dann trainieren kann. Das ist mittlerweile ja auch bei jedem Google Fotos oder im Handy oder sowas angekommen, dass man da Gesichtserkennung hat und da auch Leute miterkennt. Und wenn diese Daten dann zum Beispiel irgendwann mal mit Überwachungskameras verbunden werden, dann kann man da auch richtig viele miese Sachen mitmachen. Das ist ja jetzt mal die Kurzversion. Die meisten Leute haben von mir schon mal was gehört und ansonsten sei die lange Folge von uns auch nochmal ans Herz gelegt. Ja, besondere Aktualität sieht man ja zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten, wo die ICE-Behörde natürlich auch auf diese Daten zurückgreift und zum Beispiel Bewegungsprofile oder wo hat sich eine Person nachts aufgehalten, sehen kann und daraufhin natürlich ihre Razzien durchführen kann. Auch die Daten, die man in den Netzwerken sammelt, welche natürlich Hautfarben sieht man natürlich in den Fotos, kann vielleicht auch Sprachen, wenn irgendwas in Spanisch kommt. Da gibt es ganz viele Faktoren, die zusammenkommen und irgendwann wird wahrscheinlich eine Schwelle überschritten sein und dann genauer hingeguckt. Das kann dann großteils natürlich automatisch passieren und das hat sozusagen auch reelle Konsequenzen.
Mhm. Kurzer Zeitstipp, fällt mir gerade ein, assoziativ, Palantir ist da im Gespräch, eine Software, die auch demnächst sogar in Deutschland im Gespräch ist.
Genau, ja, auch Deutschland, insbesondere die Polizeibehörden, denken ja laut über den Einsatz von Palantir nach. Das ist auch eine Software, die mit großen Datenmengen umgehen kann und die man dann filtern kann. Also sowas ist immer ein zweischneidiges Schwert, zumindestens.
Okay, wenn ihr da draußen jetzt denkt, ich bin ja nirgendwo mit illegalem Aufenthaltsstatus und habe mir auch sonst nichts zu Schulden kommen lassen, das ist ja so das Standardargument. Ja, dann vielleicht seid ihr auf Facebook und oder Instagram unterwegs und das ist das, worum es jetzt aktuell geht. Chris, was genau passiert mit unseren Daten, also beziehungsweise worauf zielt jetzt diese Verbandsklage, von der du uns berichtet hast in unserer Gruppe und was wir dann auch jetzt mit euch teilen wollen, worauf genau zielt die ab, was für eine Praxis wendet Meta da an, was macht Meta mit unseren und auch euren Daten?
Ja, die machen eine ganze Menge damit, aber ein bestimmter Fall, den jetzt diese Klage abdeckt, ist, dass Meta nach EU-Recht, ist das wohl illegal, auch außerhalb von der App selbst euch trackt. Also wenn ihr zum Beispiel eine andere Webseite besucht, die auch vielleicht was über euer Leben verdreht, zum Beispiel Datingportal oder anderes, dann können durch die Werbenetzwerke, die hinten dran sind, sammelt Meta dann auch Daten über diese Webseite, was ihr da aufruft. Und es gibt die sogenannten Business Tools, die können Webseiten, BetreiberInnen und auch mobile Apps in ihre Anwendung hinzufügen. Die haben dann ja bestimmte Vorteile davon. Und wenn diese Tools in einer App oder einer Webseite integriert sind, dann sammeln sie auch eure Daten, die ihr auf dieser Webseite tut, und sendet sie auch an Meta. Und das ist nach EU-Recht nicht legal. Und da sind einige Menschen gegen vorgegangen, haben Meta verklagt und ungefähr zu 50% auch Recht bekommen, was dann meistens in Zahlungen von 1.500 bis 10.000 Euro an die betroffenen Personen resultiert hat. Kommt immer noch ein bisschen drauf an, was betroffen war, was eine minderjährige Person und so weiter. Und diese Meta-Klage ist jetzt eine Sammelklage, der man sich relativ unkompliziert anschließen kann. Man geht einfach auf meta-klage.de und kann sich dort registrieren und ist dann Teil dieser Sammelklage. Und wenn diese Sammelklage erfolgreich ist, dann wird man entsprechend dann auch Geld von Meta bekommen. So die Hoffnung.
Also es gibt da im Prinzip keine weiteren Voraussetzungen, außer dass man einen Account bei Facebook und oder Instagram haben muss. Und dann gibt es den Verbraucherschutzverein, der der Kläger ist, und der sammelt wirklich Menschen, die sich einfach anmelden und mitmachen als AccountinhaberInnen. Es gibt eine Verbraucherkanzlei mit AnwältInnen, die die Klage führen, und es gibt sogar einen Prozessfinanzierer, ist ein interessantes Verdienstmodell, sodass also auch keinerlei Kosten entstehen, sondern nur ja am Ende eine Entschädigung dabei rauskommen kann. Aber es geht natürlich ja auch um ein politisches Signal in dieser Richtung.
Genau, also man meldet sich da an und wird dann nochmal kontaktiert, ne? Also vermutlich, wenn ich jetzt nur so einen Meme-Account habe, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann abgelehnt wird. Aber ja, viele Leute sind ja als echte Menschen da unterwegs. Ja, der einzige kleine Unsicherheitsfaktor, den ich mir da vorstellen kann, ist, dass dadurch, dass das Ganze dann vor Gericht geht, euer Klarname und wahrscheinlich auch eure Klaradresse eben mit eurem Account bei Facebook oder Instagram verbunden wird und dann auch Facebook natürlich vorliegt. Das heißt, das könnte eine kleine Hürde sein für Leute, die da sehr sensibel sind und unbedingt zum Beispiel das Privatleben oder die Privatadresse von den Social-Media-Aktivitäten fernhaben wollen. Aber viele Leute betrifft es nicht. Es sind ja auch viele Leute in ihren Businesses und so weiter da unterwegs. Und für die besteht sogar dieses Risiko nicht. Aber da kann die Anwaltskanzlei sicherlich auch nochmal weitere Infos geben, wenn man sich da nach dem ersten Schritt angemeldet hat.
Und auf der Website steht sogar auch ganz klar, dass man sich bis zur mündlichen Verhandlung auch von der ganzen Geschichte wieder abmelden kann. Also wenn man das am Ende befürchtet oder wenn sich irgendwas im Leben ändert, sodass man sagt, ich möchte dann doch meine Adresse und Klarnamen nicht via diesen Prozesses irgendwie gespeichert oder weitergegeben haben, dann kann man auch noch rechtzeitig wieder aussteigen.
Richtig.
Für mich jetzt die Frage, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, noch einmal kurz technisch als Endverbraucher. Das funktioniert darüber, dass tatsächlich kooperiert wird mit Webseitenbetreibern. Die müssen diese Business-Tools bei sich einbauen und die übermitteln die Daten dann an den Meta-Konzern. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Ja, das ist korrekt. Das gibt es ganz oft im Internet, dass man sogenannte SDKs oder Business-Tools von Firmen hat, deren Dienste man gerne nutzen möchte. Zum Beispiel, weil man keine Lust auf Support hat, dann lagert man das aus an eine andere Firma. Und da gibt es eine große Interoperabilität zwischen diesen Diensten. Und das Problem ist, dass diese Tools oder diese SDKs, die man dann einbaut bei sich, dass die ja dann als Teil deiner Applikation oder Webseite mitlaufen und somit dann auch weitreichenden Zugriff haben. Und das wird natürlich dann in dem Fall ausgenutzt, um möglichst viele Daten dann auch zusätzlich zu sammeln.
Also es ist schon ein bisschen wie in alten Agentenfilmen eine Wanze. Die nehmen dann wirklich alles mit, was ich in dem Moment auf der Webseite mache, wie wenn ich quasi einen Raum betrete und mitgehört wird. So, ne? Das ist in dem Fall, der Raum ist diese Website und da wird wirklich alles Mögliche gesammelt dann über mich.
Ja, so kann man es ausdrücken. Man weiß natürlich nie, was genau gemacht wird. Das ist so ein bisschen, man kann es vielleicht vergleichen mit dem Hey Siri oder Alexa, ne? Da ist ja auch der Fall, die warten auf gewisse Triggerwörter. Aber natürlich lauschen sie trotzdem mit und man weiß nie ganz genau, ne, was passiert jetzt, wenn man aus Versehen mal was anderes hört. Und da gibt es ja auch viele, viele Beispiele, wo das eben nicht der Fall war. Und so kann es natürlich sein, dass es sehr kleine SDKs gibt. Also bei weitem nicht jede Firma auf dieser Welt macht das auch so. Aber es ist ein generelles Problem, dass man da sich was einbaut in seinen Code, was nicht das ist, was man selber programmiert hat. Aber es gibt auch viele, viele Dienstleister da draußen, die genau das halt eben tun und weitreichendes Tracking einbauen. Aber natürlich gehen nicht alle so weit wie Meta und deswegen werden ja auch nicht alle verklagt, sondern halt Meta.
Ja, und Meta ist ja im Prinzip auch der größte Hafen dann für die Daten sozusagen, der größte Profiteur, der dann die Daten bekommt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig,
ja,
genau.
Die Frage muss ich jetzt nochmal stellen, Chris. Gerade du als Mensch, der sich damit lange schon beschäftigt hat und auskennt, habe ich denn als Endverbraucher, als Meta-Account-Inhaberin, der andere Webseiten besucht, irgendeine technische Möglichkeit? Gibt es irgendein Häkchen, was ich setzen kann, irgendein Tool, das ich nutzen kann, um das irgendwie einzuschränken und mich irgendwie zu schützen? Oder bin ich dem eigentlich hilflos ausgeliefert, wenn ich sage, ich will aber meinen Instagram-Account behalten?
Ja, es gibt ein paar Möglichkeiten. Einige sind relativ einfach und man kann das natürlich dann auch verkomplizieren. Ich glaube, das, was für die meisten Leute möglich ist, ist, sich einen Adblocker installieren auf dem Browser daheim. Insbesondere Firefox ist da zu empfehlen. Die Google Chrome und andere Browser haben entweder keine so guten oder keine Open Source, also wo die Quellen offengelegt sind, Adblocker. Oder sie verhindern es mittlerweile aktiv aus Gründen. Heißt, wenn ihr Firefox nutzt und uBlock Origin, so heißt der beste Adblocker, den es dafür gibt, dann könnt ihr da einiges wegfiltern, zumindest von einer Seite, die andere nicht mehr so viel tracken kann. Nebenbei habt ihr auch keine oder kaum noch Werbung. Auf mobilen Endgeräten ist es etwas schwerer, weil man da weniger Kontrolle darüber hat, was das Betriebssystem macht. Bei Android hat man es hier ein bisschen leichter. Da kann man nach Adblocking DNS googeln. Da gibt es dann auch europäische Anbieter, die spezielle DNS-Server, das sind die Server, die genutzt werden, um Namen in IP-Adressen zu übersetzen, damit das Handy sich mit den Servern verbinden kann. Und die können das manipulieren, sodass bekannte Tracking-Netzwerke nicht mehr aufgelöst werden. Und das gibt es auch für Apple-Geräte, meistens dann aber über ein sogenanntes Profil, was man installieren muss. Da sollte man sich aber immer sehr sicher sein, dass man von einem vertrauenswürdigen Anbieter so etwas bezieht, weil man damit auch ja im System angreifen kann und Schindluder treiben kann. Und ja.
Dann würde ich sagen, wir verlinken mal diese ganzen Infos auch in den Shownotes. Natürlich gibt es da auch den Link zur Website meta-klage.de nochmal für euch, wenn ihr euch dafür interessiert. Und auch da gibt es alle Infos und einen großen FAQ-Teil. Chris, ich danke dir. Vielleicht als Schlusswort, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, wenn man im Netz unterwegs ist, wie man auf seine Daten aufpasst? Also man kann ja unterschiedlich weit gehen dabei, aber ist es prinzipiell Sensibilität oder was würdest du sagen?
Ja, ich glaube eigentlich, dass es nicht die Aufgabe sein sollte, der Bürgerinnen und Bürger, da jedes Mal best informiert zu sein. Fragt natürlich die Nerds, die ihr kennt in eurem Bekanntenkreis. Aber ich glaube, es ist eigentlich eine politische Frage, dass man hier drauf achtet, bei der Wahl, die man trifft, an der Wahlurne, da Parteien zu wählen, die eben diese Themen auf dem Schirm haben. Und da gibt es gute Konzepte und viele Möglichkeiten. Aber ja, da wird noch zu wenig gemacht.
Alles klar. Wer mehr zu dem Thema wissen möchte, nochmal der Tipp. Bei den Netztheologen geht es immer wieder auch darum und auch vor allen Dingen, wie das Ganze aus christlicher Perspektive einzuordnen ist. Chris, ich danke dir vielmals. Danke fürs Dabeisein. Euch danke fürs Zuhören. Wie gesagt, alle Infos in den Shownotes. Wenn ihr mehr über Yeet erfahren wollt, www.yeet.de und natürlich unser Insta-Kanal. Kontaktiert uns da auch gerne und hört wieder rein nächste Woche. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Folge-Hype. Ciao, ciao.
Ich bin Evelyn Baumberger vom RevLab und der Podcast, den ich euch empfehle, heißt Kaffee Utopia. Das sind zwei frühere bekannte Arbeitskollegen von mir, nämlich der Kinderbuchautor Marco Rota und die Musikerin Carmen Fenk. Und die haben gemeinsam einen Podcast und der bringt mich aktuell so zum Lachen, weil die beiden einfach so drüber sind immer und das Leben so feiern und lustige Momente feiern. Mich heitert dieser Podcast aktuell immer wieder auf.